Sali Luisa, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, mega gern. Hoi miteinander und hoi Jan und danke vielmals, dass du mich so überhaupt eingeladen hast für das Interview. Bin mega froh. Ich bin Luisa, ich bin 24 und mache jetzt im Moment mein Masterstudium für Erziehungswissenschaften in der Schweiz an der Uni Zürich. Und ursprünglich komme ich von Russland. Und diesen September am 6. ist genau 2 Jahre, also vor 2 Jahren bin ich in die Schweiz gekommen.
Und warum?
Genau, das ist eine spannende Frage. Also meine Idee war es, ich habe jetzt Bachelorstudium in Russland gemacht, in St. Petersburg, und auch ein bisschen gearbeitet. Und meine Idee war es, dass ich mein Masterstudium vielleicht in Deutschland mache, weil also Deutschland hat auch relativ so viele Stipendien, zum Beispiel für die Leute aus Russland und aus den anderen Ländern. Aber ich war mega neugierig, auch zum Schauen, wie die Schweiz funktioniert. Das ist auch eigentlich theoretisch deutschsprachiger Raum. Und dann habe ich gedacht, vielleicht könnte ich für ein Jahr in die Schweiz kommen, um zu schauen, wie das alles hier ist. Weil es hat mich einfach Wunder genommen. Die Schweiz ist, jetzt sagen wir ehrlich, nicht so ein grosses Land und er hat 4 offizielle Sprachen. Und wie könnt ihr so gut miteinander haben und wie bietet ihr so eine hohe Lebensqualität? Und dann habe ich gedacht, ja, für ein Jahr kann ich kommen, um zu schauen. Was ist denn Geheimnis von der Schweiz? Weißt du, ein bisschen?
Und was ist das Geheimnis von der Schweiz? Jetzt bist du schon 2 Jahre.
Ja, jetzt so. Bin ich 2 Jahre, genau. Der Plan ist jetzt geändert worden. Ich habe das Gefühl, ihr seid mega gut miteinander. Also ihr habt ein relativ gutes politisches System. Und zum Beispiel, dass ihr, so wie ich verstehe, ihr habt kantonale Steuern, ihr habt die
Bundessteuer,
genau, für die ganze Schweiz. Und auch Gemeindesteuer. Und Gemeindesteuer sind am höchsten. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Gemeinde selber schaut, wie Gemeinde eigentlich, was Gemeinde genau braucht, was die Leute da brauchen. Und ich glaube, das könnte auch eine Lösung sein, also wieso es so gut ist. Weil die Leute wissen dann besser, die Leute, die, keine Ahnung, in Zürich wohnen, wissen dann besser, was die Zürcher brauchen. Dann die Leute, die vielleicht in Cham wohnen, wissen auch besser, was die Leute in Cham brauchen. Genau, das war jetzt meine Idee. Und ja, aber ich bin noch dran. Ich bin noch am Schauen.
Was war der grösste kulturelle Schock, der dann da noch gekommen ist?
Also, das ist eine spannende Frage. Ich hatte so keinen grössten, so ganz grossen kulturellen Schock gehabt, weil also ich komme ursprünglich von Ufa, das ist ein Staat in Russland.
Ich komme mir immer, weil ich bin ja ein grosser Eishockey-Fan und darum weiss ich, wo Ufa oder was Ufa ist.
Jawohl! So. Sehr gut. Ja, Salavat Yulaev, ja, haben wir genau. Eishockey.
Genau.
Jedenfalls. Und dann, bin 17, bin ich nach St. Petersburg. Und das ist schon recht weit, wenn du so anschaust. 2200 Kilometer von Ufa.
Fliegt man da? Reist man da mit dem Zug?
Kannst auch mit dem Zug reisen, das ist 2 Tage.
Ja, schön.
Oder kannst 2 Stunden fliegen.
Dann bist du geflogen?
Ja, so meistens geflogen, ja. Also ein paar Mal sind wir auch mit dem Zug. Genau. Und jedenfalls, und da hatte ich wirklich meinen grössten Kulturschock gehabt. St. Petersburg ist schon sehr europäische Stadt.
Ah, okay.
Und ich glaube, als ich in die Schweiz gekommen bin, dann bin ich schon ein bisschen parat gewesen, dass es anders ist. Aber ich habe irgendwie auch gedacht, dass die Leute mehr Hochdeutsch reden. Also, die Leute verstehen Hochdeutsch, aber ich habe gedacht, ja, wenn ich Hochdeutsch kann, dann ist es eigentlich kein Problem. Das war auch kein Problem gewesen, aber ich habe das Gefühl dann gehabt, dass die Schweizer lieber dann Schweizerdeutsch reden. Und ja, das ist vielleicht so etwas, was ich gemerkt habe, was ich vielleicht anders erwartet habe. Genau. Und ja, und dass ihr einfach so zum Beispiel Fondue 300 Gramm Käse könnt auf einmal essen. Ich meine, es ist mega cool. Ich liebe Käse. Käse ist etwas mega Feines, besonders in der Schweiz. Genau, aber das erste Mal, als ich einfach 300 Gramm auf einmal gegessen habe, habe ich schon ein bisschen Bauchweh gehabt. Ich glaube, du musst ein bisschen trainiert sein, auch für so Sachen.
Aber zuerst warst du noch in Deutschland, eine Zeit lang, oder?
Jein. Also ich habe während dem Studium, ich habe jetzt Fernsehjournalismus studiert in St. Petersburg, in meinem Bachelor. Und dann haben wir auch so viele Deutsche gehabt, die nach Russland gekommen sind. Und dann bin ich auch in Berlin für 1,5 Monate. Das war das Praktikum gewesen und auch so für eine Woche so Seminarlehre hatte ich auch gehabt. Und es war jetzt nicht lang gewesen, aber trotzdem genug, um ein bisschen zu schauen, wie es eigentlich in Europa ist, also in den europäischen Ländern.
Und wie ist es bei den europäischen Ländern?
Es ist halt einfach anders.
Was ist anders? Beschreib mir das mal.
Ja.
Ein Beispiel Russland und jetzt.
Und Schweiz. Es ist mega spannend, weil wenn du nach Osten gehst, dann merkst du, dass die, wie sagen wir so, persönliche Grenzen ein bisschen anders sind. Und jetzt kann ich mit dem Beispiel das erklären. Zum Beispiel, die Leute sind ein bisschen, die Leute in Russland können ein bisschen näher zueinander stehen, zum Beispiel, wenn du in der Schlange bist. Sie stehen in der Regel näher zu dir, als zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland. Sie brauchen so ein bisschen mehr Distanz. Oder es ist auch so, wir haben das früher noch öfter gehabt, dass zum Beispiel die Leute in Russland, also wir haben auch so Gäste gehabt, die einfach ohne Voranmeldung gekommen sind zu uns. Das war völlig okay gewesen. Und in Deutschland oder in der Schweiz habe ich das Gefühl, du machst das, du tust so irgendwie im Voraus so planen und dann kommst. Und es ist halt, es ist anders. Ich sage nicht per se, dass es in Russland schlecht ist und in der Schweiz gut. Es ist etwas, was dir passt oder nicht passt. Und genau, also die persönlichen Grenzen vielleicht sind anders, was ich jetzt so merke. Natürlich, es hat auch viele andere Ebenen, wo du kannst anschauen kannst. So, keine Ahnung, so Bildungssystem zum Beispiel.
Oder? Ja, Thema Bildung. Du als Studentin, wo fühlst du dich wohl? In Russland oder jetzt da im deutschsprachigen Sektor als Student?
Als Studentin. Es ist mega spannend, weil ich finde jetzt im Moment gefällt es mir sehr in der Schweiz, also das Studium. Und es ist auch anders. Es kommt auch darauf an, was du studierst in der Schweiz. Also bei mir auch an der Uni Zürich ist es so, dass ich dann auch die Module selber auswählen darf. Ich kann selber den ganzen Plan gestalten und ich muss selber schauen, dass ich genau die nötige Module...
Eigenverantwortung.
Eigenverantwortung. Und das hatte ich in meinem Bachelor nicht gehabt. Wir hatten so einen Plan gehabt. Wir hatten ein paar Wahlmodule gehabt, die du auswählen konntest. Aber eigentlich das Studium ist schon, also alles ist schon, der Plan ist uns schon gegeben worden gewesen. Und es ist etwas, was ich mega spannend finde in der Schweiz, dass du von Anfang an wirklich autonom sein musst. Und es gefällt mir auch besser, weil ich kann selber dann sagen, okay, das Modul würde ich jetzt nicht. Also das ist jetzt nicht mein Interesse, in meinem Interesse jetzt das zu lernen, oder? Genau, so etwas. Und ja, es kommt auch, glaube ich, darauf an, was für ein Fach es ist. Also ich habe jetzt relativ früh angefangen mit meinem Bachelorstudium. Ich bin 17 gewesen. Und dann irgendwann habe ich schon realisiert, okay, das ist jetzt nicht völlig mies. Und was ich jetzt studiere, mein Master, finde ich, das ist etwas mies. Also was mir mega Spass macht. Genau. Und da fühle ich mich auch jetzt wohler in meinem Bereich, das ich studiere.
Der Stellenwert als Studentin in diesen zwei Ländern, gibt es da einen grossen Unterschied?
Stellenwert, wie meinst du das ganz also, genau mit dem?
Wo fühlst du dich als Studentin mehr wahrgenommen und ernst genommen? Gibt es da einen Unterschied?
Nicht so wahnsinnig gross, würde ich echt sagen.
Okay.
Aber es kommt auch darauf an, glaubst, wo du bist in Russland. Okay. Ich bin nur, also ich kann jetzt nur über St. Petersburger Uni sagen. Und wir sind dann von Anfang an auch so gewesen, wir sind auch so wie Kollegen wahrgenommen worden. Cool. Aber ich glaube, in der Schweiz ist es noch weiter, also, wie kann ich das noch erklären? Also, in Russland, an der Uni, habe ich trotzdem so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, ich bin jetzt Studentin.
Okay.
Und es hat so eine Dozentin oder einen Dozent und dann weiter. Und hier auch, aber hier, in meinem Studium zum Beispiel ist es völlig gemischt. Zum Beispiel habe ich habe jetzt ein Modul mit einer Masterstudierenden und jetzt ist sie PhD und kann mir auch etwas unterrichten. Und das sind so andere Beziehungen, oder?
Nicht so klar geregelt.
Ja, nicht so klar geregelt. Und was ich auch bei mir an der Uni nicht kann, aber es Ich habe das also nicht gehört, dass es etwas gibt. Vielleicht gibt es auch bei uns an der Uni, also an der St. Petersburger Uni, dass wir zum Beispiel in der Schweiz jetzt an der Uni Zürich so ein Berufungsverfahren haben. Und wir wählen quasi also die Professoren bei uns am Institut für Erziehungswissenschaften. Sie wählen jemanden aus, der kann am Lehrstuhl, also Professorin oder Professor, der kann am Lehrstuhl dann arbeiten ab nächstes Jahr. Und ich kann auch dort teilnehmen. Und ich darf, und ich eigentlich sollte als Teil von der, also als Vertreterin von der Studierenden dort teilnehmen. Und auch etwas sagen. Also zusammen mit den Professorinnen und Professoren. Mit irgendwie Dozentinnen und Dozenten.
Okay. Genau. Also Gemisch.
Genau. Und das finde ich so cool, dass man mich als Studierende, also als Studentin
jetzt
gefragt hat, okay, willst du, dass die Person jetzt deine Professorin oder dein Professor ist? Genau. So eine Erfahrung habe ich in Russland nicht gemacht, aber das heisst nicht, dass es nicht, also dass es nicht gibt. Vielleicht habe ich das irgendwie verpasst.
Und wie kommt man zum Journalismus im Bachelor und nachher zu Erziehungswissenschaft? Zählen wir mal den Weg.
Ja, ich will keine leichten Wege aus.
Nein, darum. Darum nimmt es mich Wunder.
Ich muss sagen, ich war mega gespannt auf mein Studium, auch für Bachelorstudium und für Journalismus. Und es war auch spannend.
Auch in Russland, Journalismus.
Genau, also das Studium hat mir sehr gefallen, ich habe es sehr genossen. Aber es war halt auch schwierig, also wir haben in unserem Bildungssystem so gehabt. Jetzt ist es auch anders, langsam wird es auch anders. Aber du hast irgendwie die Leute haben von dir erwartet, dass du nach dem Gymnasium sofort dann gehst an der Uni etwas, also ein Bachelorstudium machen. Und ich hatte es wirklich schwierig. Also es war für mich schwierig, zum auszuwählen, okay, was will ich genau machen in meinem Leben, als was will ich arbeiten oder was wäre. Ich habe jetzt die Wahl mit 17 gemacht. Ich weiss, in der Schweiz zum Beispiel musst du auch jetzt Lehre mit 15 auswählen. Also es ist schon relativ früh. Dann habe ich gedacht, okay, Journalismus ist halt spannend, dann kann ich das studieren. Dann bin ich studieren und es war auch mega spannend. Also wir haben coole Projekte gemacht, auch über die Flüchtlinge zum Beispiel in Deutschland. Aber irgendwann habe ich realisiert, also ich habe auch Praktika gemacht als Fernsehjournalistin, als normale, also in der Zeitung Journalistin.
In Russland?
In Russland und in Deutschland.
Okay.
Genau, und dann habe ich irgendwie gecheckt, okay, also als Journalist oder als Journalistin musst du wirklich, das ist nicht nur ein Beruf, du musst irgendwie leben mit dem. Das ist wirklich für mich eher so wie das Leben. Und das ist nicht etwas, was mir genau passt.
Und was genau nicht?
Was genau nicht? Also, ich habe jetzt als Fernsehjournalistin gearbeitet in Ufa. Wir haben einen Fernsehkanal, heisst BSDM. Das ist baschkirisches Satellitenfernsehen. Und ich habe auch jeden Tag, ich bin im Newsroom gsi, also im Newsabteilung, Nachrichtenabteilung. Und ich habe jeden Tag so wie kleine Beiträge gemacht, so Reportage quasi, ja, was passiert ist. Und ich bin am 8. dort gsi, am Abend irgendwie, do, am 8. 9. bin ich heimgekommen. Und ich habe am Tag nicht gewusst, okay, was muss ich denn machen? Wo gehe ich an? Mache ich nur einen Beitrag, zwei Beiträge? Mache ich überhaupt vielleicht keinen Beitrag? Und ich habe mich nicht können irgendwie vorbereiten, so gross. Du schreibst zum Beispiel den Text, wenn du so irgendwo anfährst, etwas ist passiert, oder irgendwie, keine Ahnung, jemand hat angerufen, hat gesagt, okay, ja, unser Hof ist jetzt renoviert worden, und wir wollen, dass ihr das zeigt, gell, und wir dann fahren, und ich muss irgendwie, okay, denken, okay, welche Frage stelle ich jetzt? Ja. Den Text so ein bisschen, und dann stehst du vor der Kamera, sagst so ein bisschen etwas, das nennen wir, also wie Journalistentext am Anfang oder am Ende.
Genau, Einleitung, Ausleitung.
Genau, ja. Und das musst du alles planen. Und relativ so schnell, schnell, schnell. Und das habe ich jetzt für mich stressig empfunden. Also wirklich. Ah. Weil ich bin schon, ich brauche Ordnung. Ich brauche Planung.
Ich
nicht. Du nicht und ich, ja. Im Gegenteil zu dir. Genau. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist nicht etwas, was ich dann das ganze Leben könnte machen im Moment. Vielleicht komme ich auch dann irgendwann noch dazu.
Hast du ja einen Bachelor? Also.
Habe ich einen Bachelor, genau. Und dann bin ich halt in die Schweiz gekommen und ich habe als erstes Jahr bin ich in Thurgau gewesen. Ich habe ein Volontariat gemacht, als Lehrassistentin. Und ich habe schon früher mich für die Frage eigentlich interessiert, wie sind wir auch dann die Menschen, also wieso verhalten wir uns, wie wir uns verhalten? Und wie lernen wir auch die Sachen, was wir lernen, zum Beispiel wie das Verhalten und so? Und dann, ich glaube, auch so ein bisschen die interkulturelle Erfahrung hat mir auch irgendwie etwas gebracht. Weil ich dann gedacht habe, okay, wieso zum Beispiel die Leute verhalten sich so in Russland und so in der Schweiz und so in Deutschland und so.
Und von wo kommt das Erziehung?
Und ja, also wir haben ja sehr viele Sozialisationsinstanzen sozusagen. Zum Beispiel die erste Sozialisationsinstanz Instanz ist Familie. Dann kommt dann Schule, Hochschule, Peers und so weiter. Und ich setze jetzt den Fokus auf die Familie. Also ich bin mega gespannt zu schauen, wie die Erziehung in der Familie passiert und wie kannst du das etwas vielleicht noch verbessern. Genau, welche Ansätze gibt es, welche Rolle spielt dann zum Beispiel eine Mutter in der Familie, Vater oder zwei Väter oder zwei Mutter. Und wie ist es dann, wenn du zum Beispiel mehrere Kinder hast? Und es hat so viele Fragen und die sind mega faszinierend für mich. Genau, und ich freue mich dann, die so ein bisschen mehr untersuchen.
Und ein Nebenfach, aber kannst du mich gerne korrigieren, ist auch digitale Linguistik.
Genau.
Was muss ich mir darunter vorstellen?
Also digitale Linguistik, das ist eigentlich Linguistik plus Computer, wenn du so ganz einfach sagst. Und zwar, es ist auch mega spannend, ich habe jetzt das Nebenfach genommen, weil, ich habe auch schon vielmals gehört, es ist wichtig, dass man so ein bisschen auch programmieren kann. Und ich habe auch sehr viele Kollegen in Russland, die auch als Programmisten arbeiten. Und ich habe auch einfach gedacht, es wäre noch cool, falls ich auch können, so vielleicht, also mindestens so eine so Computersprache. Und habe jetzt Python gelernt. Zum schauen, ob es überhaupt meins ist, ob es mir gefällt. Und so, weil ich gerne Fremdsprache theoretisch und ob Computersprache auch so etwas mit. Also,
und ist sie eine Fremdsprache?
Es ist eine Fremdsprache, aber ich muss sagen, es ist für mich noch ein bisschen kompliziert gewesen. Also in Python kenne ich mich schon aus, aber ich bin nicht so sehr fließend, muss ich sagen. Und es ist auch eine gute Erfahrung gewesen. Also du hast gefragt, was das ist. Und ich kann ein Beispiel geben. Mhm. Und zwar zum Beispiel, wir haben eine
Dozentin.
Dozentin. Also sie ist keine Dozentin, sie arbeitet bei Google. Und sie ist zu uns gekommen, mal erzählen, was sie so machen. Ja. Und es hat ja auch Google Assistants oder Siri oder Alexa und das sind die Computer eigentlich, die mit dir reden. Und ja, du kannst etwas ihnen sagen, oder?
Witz erzählen.
Ja, und zum Beispiel, wir sagen jetzt, keine Ahnung, Siri, Google Assistant, egal. Kannst du mir bitte sagen, was für ein Wetter ist dann in Zürich morgen? Und das tut eigentlich, was Siri macht und was wir auch gelernt haben, wie das alles funktioniert. Siri tut deine Sprachnachricht ins Text einwandeln, also erkennen, was du gesagt hast. Und danach muss Siri, also ich gehe davon aus, dass es eine Frau sie ist, sie muss die wichtigsten Worte finden, was genau du willst. Und das ist wahrscheinlich Zürich, Wetter und morgen.
Ja.
Und wie macht man das? Das ist auch, ich habe jetzt das auf Englisch, ich kenne das nur auf Englisch, wie das alles heisst.
Ja, aber ich sehe den Punkt.
Genau. Und dann muss sie auch eine Antwort generieren. Und das ist etwas, wo wir lernen, wie kann der Computer das alles erkennen?
Aus einem Baustein, oder?
Genau, ja. Wie kann das erklären? Es heisst so wie Dependency, Constituency, ja, und Parsing. Also wie, du tust quasi so wie schauen, wie der Satz aufgebaut wird. Wie kann man jetzt schauen, welches Wort dann am wichtigsten ist und wonach musst du dann suchen, oder? Genau.
Von wo kommt die Leidenschaft für Sprache?
Das weiss ich im Fall nicht, wo es alles kommt. Ich bin auch jetzt 2/3-sprachig aufgewachsen. Ich meine Russisch, Baschkirisch und Tatarisch. Ich verstehe Baschkirisch und Tatarisch relativ gut. Jetzt langsam kann ich aber nicht so viel sagen auf Baschkirisch und auf Tatarisch, weil ich jetzt nicht so viel rede auf diese Sprache, diese beiden Sprachen. Genau, und dann habe ich halt Englisch gehabt in der Schule, im Gymi. Und dann, wo ich in der 9. Klasse bin, dann habe ich angefangen, auch einen Deutschkurs zu besuchen. Genau, und dann halt in Deutschland, also in St. Petersburg, habe ich auch so mit den Ausländern geredet sozusagen und vielleicht das da hat auch mir dann so ein bisschen geholfen, zum Verstehen. Okay, das ist jetzt etwas, was ich mega spannend
finde. Und wie gut lernt man Schweizerdeutsch? Also du redest ziemlich gut Schweizerdeutsch.
Danke vielmals. Schweizerdeutsch ist eine mega schöne Sprache, finde ich. Und sehr, ich finde eine logische, also du lachst vielleicht, aber ich finde wirklich eine logische Sprache. Aber, ich meine, bevor ich in die Schweiz gekommen bin, dann habe ich auch so googelt. Ich glaube, das war ein Beitrag auf SRF, zum Go, also zum ein bisschen hören, wie ja. Schweizerdeutsch tönt.
Und welcher Dialekt hast du für Deutsch?
Ich weiß gar nicht genau, was. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Kanton das war.
Okay.
Und jetzt ist es mir schwierig zu sagen.
Ja, alles
ich habe es nicht gern gefunden, also nicht so gern gehabt, Schweizerdeutsch am Anfang. Und dann habe ich gedacht, okay, also Hochdeutsch langend, ja. Und dann bin ich in die Schweiz gekommen und ich bin in die Schule gewesen, und das war eine Privatschule gewesen, also nicht die öffentliche, die ich gearbeitet habe. Und die Kinder haben schon miteinander meistens auf Schweizerdeutsch geredet und manchmal auch im Unterricht so ab und zu. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, okay, dann verpasse ich etwas mega, mega Wichtiges und mega Grosses. Und vor allem habe ich jetzt mit den kleinen Kindern gearbeitet, so erster, zweiter Zyklus, so bis 11 meistens. Aber ich hatte auch ein paar Unterrichte mit so ein älteren, so bis 14 oder so. Das ist so ein Teenage-Alter. Mhm. Und ich habe jetzt kein Schweizerdeutsch, ich verstehe sie nicht. Ich habe das Gefühl, sie sind auch nicht so wahnsinnig sicher im Hochdeutsch, weil ich verstehe, für die Schweiz ist es auch so wie eine Fremdsprache eigentlich. Sie haben nicht so gerne auf Hochdeutsch mit mir geredet. Habe ich gedacht, das ist für mich eine Sache jetzt von Respekt, Schweizerdeutsch zu lernen, weil ich will mit ihnen kommunizieren. Genau, aber ich muss sagen, und dann habe ich so ein bisschen, und wenn, keine Ahnung, ich habe die ganze Zeit Schweizerdeutsch gelöst, überall so ein bisschen, und dann habe ich auch so wie, keine Ahnung, so Antrieb haben, sozusagen, auch auf Schweizerdeutsch können zu antworten. Wenn du zum Beispiel mit mir auf Schweizerdeutsch redest, dann kann ich jetzt auch nicht so gut auf Hochdeutsch reden. Nur wenn du mir auf Schweizerdeutsch redest.
Das ich passiert kann so bei mir, wenn jemand mit mir Hochdeutsch redet, passiert bei mir das auch, dass ich automatisch dann auch von Schweizer Hochdeutsch rede.
Genau. Und dann habe ich so irgendwie, ich habe angefangen zu hören. Also hören tut eigentlich mega gut, wenn du so, und dann habe ich irgendwie es mega spannend gefunden. Also ich habe jetzt Hochdeutsch auch in allen Schemas gelernt, gell? Also ich habe jetzt all die Grammatik erklärt auf Hochdeutsch. Präteritum, Plusquamperfekt, wie das alles dann gebaut wird, welche Kasus wir haben, in welchem Kasus welcher Artikel ist und so. Genau, und du, das musst du nicht wissen, weil ich meine, du, das ist ja deine Muttersprache, oder? Hochdeutsch, Schweizerdeutsch. Und dann habe ich so irgendwie, ich bin mega gespannt gewesen, ich habe für mich so wie eine Grammatik aufgebaut von Schweizerdeutsch, Anhang von der Grammatik von Hochdeutsch, die ich habe. Ich habe einfach so.
Mach mal ein Beispiel.
Ja, zum Beispiel, also ganz jetzt, Modalverben, das ist Nummer 1, die ich gefragt habe. Wie konjugiert man Modalverben oder so normale Verben? Oder Modalverben sind am wichtigsten eigentlich. Du schaust zum Beispiel, ich will oder ich will. Kommt darauf an, wo du bist, gell? In Thurgau sagen wir eher will. In Zürich eher will.
Ja.
Und dann du willst, er, sie, es will. Wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Oder was zum Beispiel auch wir sind, also wir, nicht wir, wir sind. Ah nein, ich bin, du bist, er ist. Er
wir, wir sind.
Und dann wir sind, das heisst nicht wir sind, aber dann ihr auch sind, ihr nicht seid, wie es dann auf Hochdeutsch ist, oder? Und dann sie sind, und dann zum Beispiel auch, das Spannendste war, ich bin dann zu meinem Freund und so, können wir bitte die Kasus konjugieren? Weißt, du hast zum Beispiel den Hund, der Hund.
Ja.
Du hast 4 Kasus auf Hochdeutsch und 3 auf Schweizerdeutsch eigentlich, die meistens werden wir brauchen. Das ist Nominativ, zum Beispiel, König, der Hund macht etwas. Und du sagst, ja. Der Hund. Nicht der Hund. Und dann hast du kein Genitiv. Genitiv gibt es auf Schweizerdeutsch nicht. Das ist auf Hochdeutsch, wenn wir sagen, das ist Futter meines Hundes. Wir sagen von meinem Hund. Und das ist jetzt Dativ. Und dann kommt der Akkusativ. Ich sehe den Hund. Und auch dann kommt das zum Beispiel, nehmen wir, keine Ahnung, das Auto. Ich sehe das Auto, das ist Akkusativ. Das Auto fährt, das ist Nominativ. Also so Sachen, wie das alles konjugiert wird. Und ich finde, Schweizerdeutsch ist eine sehr logische Sprache. Und manchmal haben wir auch Sachen, was auf, auf Hochdeutsch nicht gibt. Zum Beispiel der Unterschied zwischen Losen und Hören. Auf Hochdeutsch sagst du, ich höre. Ich höre Musik, ich höre dir zu, kannst du auch so sagen. Aber Hören bleibt. Und auf Schweizerdeutsch hast du so wie, ich lose jetzt, was du mir sagst. Und ich höre, ich höre den Lärm oder so etwas. Oder ich habe gehört, dass etwas passiert ist oder so. Genau. Und das war für mich spannend gewesen.
Man sieht es auch in den Augen, sie fangen an glitzern.
Ja, und ich bin vor allem, weißt du, und der nächste Level ist natürlich so verschiedenste Dialekte von verschiedensten Kantonen, weißt du.
An welchem Dialekt bist du jetzt dran?
Also, ich hätte gesagt, Zürichdeutsch. Ich weiß ja gar nicht, wie ich rede. Ich glaube, es ist ein bisschen überall.
Ein bisschen, das ist schon mal gut.
Ja, und ich finde auch vor allem, wenn die Schweizer mich verstehen, das ist für mich natürlich das Wichtigste. Aber manchmal zum Beispiel, und neue Wörter, also Worte zu lernen, finde ich auch mega cool. Ich habe vor kurzem, was habe ich gelernt? Urchig.
Ja, das ist urchig, ja. Nein, aber wahrscheinlich hilft es dir auch in deinem Studium, oder?
Ja,
Erziehungswissenschaft, oder? Weil eben Sprache erzieht ja auch.
Ja, voll. Und es ist auch zum Beispiel, also wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt Schweizerdeutsch angefangen, mit den Kindern zu lernen. Mhm. Und eigentlich, wenn du so Familie jetzt untersuchst und ich Kinder, dann musst du schon Schweizerdeutsch können. Also in meinem jetzt Bereich, finde ich. Aber dann weiter auch. Ich meine zum Beispiel in meinem Studium, wir reden ja alle auf Hochdeutsch, natürlich an der Uni, aber wir haben zum Beispiel auch im Seminar, so Besprechungen in kleineren Gruppen.
Und dann wird Schweizerdeutsch geredet.
Schweizerdeutsch automatisch geredet. Du kannst schon sagen, natürlich, könnten Sie bitte auch Hochdeutsch reden? Ich verstehe leider nicht. Oder so. Oder du kannst einfach auf Hochdeutsch weitergehen. Aber ich glaube, was macht dann, das ist auch natürlich eine Frage, was macht dann mit der Kommunikation, oder? So, wenn es eine Gruppe gibt, wo alle Schweizerdeutsch reden und du redest dann auf Hochdeutsch. Es ist auch gut. Ich finde, es ist völlig okay. Vielleicht auch anders. Wird die Kommunikation sein oder nicht?
Ich sehe den Punkt, den du ansprichst. Natürlich passiert dann gerade wieder ein Unterschied, oder? Wenn du jetzt Hochdeutsch redest oder Schweizerdeutsch. Was mich noch würde interessieren, frage ich dich auch ein bisschen zu weit. Wie ist der Stellenwert von Menschen mit Behinderungen jetzt auch, dann ist zurück auf Russland bezogen?
Auf Russland. Ich habe auch letztes Semester das Modul genommen, Gesellschaft, Inklusion, Behinderung. Ja. Genau. Und das ist genau, also da habe ich jetzt, also ich muss sagen, ehrlich gesagt, vorher habe ich mich nicht irgendwie so komplett, so eher so vertieft auseinandergesetzt, was meine ich ganz genau. Es ist für mich gewesen, okay, es hat die Leute mit Behinderung, ohne Behinderung und that's it. Und da haben wir auch so gefragt, wie passiert dann Inklusion und so ganz verschiedenste Sachen. Und ich finde, also völlig okay. Es gibt Leute, die lange Haare haben, die haben kurze Haare. Es hat die Leute mit Behinderung und es hat die Leute ohne Behinderung. Und ich finde auch natürlich, das ist dann die Aufgabe. Also wir haben auch mega viel über die Sachen geredet. Wie kann man zum Beispiel so machen, dass es, wenn du im Rollstuhl sitzt, dass es dann überall Wege gibt, dass du wie kann man zum Beispiel reisen, was braucht man und so Sachen eher haben wir dann diskutiert und wie weit dann die Schweiz ist in dem. In Russland wird es auch langsam, also in Russland ich habe jetzt auch selber nicht darauf achtet.
Ja,
weißt, so,
alles gut.
Es ist so ein bisschen schwierig für mich auch zu beurteilen, was
aber ich... Aber sieht man Menschen mit Behinderung in Russland?
In Russland, ja, schon, ja. Völlig.
Wie sind dort mit Rollstühlen und so, wie im Spital oder jetzt wie ich, also weißt, vom Material her? Da sieht man immer auch die Entwicklung, oder?
Also ich muss sagen, so viele Leute im Rollstuhl habe ich nicht gesehen. Okay. Ab und zu sehe ich sie in Russland auch, ab und zu.
Aber eher ab und zu, also das gehört nicht zum täglichen Bild.
Eher nicht. Also jetzt habe ich nicht irgendwie eine Erinnerung. Aber das ist auch, weißt du, für mich, ja, du bist dann im Rost. Also vielleicht gesehen, habe ich auch dann ein bisschen öfters gesehen, aber nein, nicht irgendwie gemerkt.
Weil ich habe mal eine Dokumentation gesehen, über Paralympics. Und in den 80er Jahren war ja die Olympischen Spiele in Moskau.
Ja.
Und nach der Olympiade ist ja immer Paralympics.
Ja.
Und Russland ist auch, also die damalige Regierung, und hat gesagt, wir haben keinen Menschen mit Behinderung. Also können wir keine Paralympics machen.
Mal, wir haben
also schon. Also ja, eben darum, oder? Also langsam bricht das auch auf, aber das war erst vor 40 Jahren gewesen. Also so lange ist das noch nicht her, wo man wirklich angestanden ist und gesagt, wir haben keine Behinderung. Und darum haben wir diese Paralympics in Holland. Stattfinden. Und das finde ich schon auch sehr eine gute Entwicklung, dass es langsam auch kommt. Aber darum hat mich jetzt also auch Wunder genommen, wie ist es im ein Bild in Russland? Sieht man, wie jetzt da in der Schweiz, man sieht es ja da auch langsam, dass immer mehr Menschen mit Behinderungen auch gehen studieren und so, wie es ist in Russland, oder?
Also einerseits, also ich habe jetzt das nicht selber mitbekommen, weißt du, so mit paralympischen Dingen. Aber weißt du, in der Sowjetischen Union hat man, was hat man dann auch gesagt? Es hat so ein bekanntes Interview gegeben. Es ist ein Telefernsehbrücke, heisst es, Telemost. Ich weiß nicht, also es ist so wie ein Interview mit Amerika. Und man hat dann gesagt, es hat kein Sex in den USA und das stimmt ja gar nicht. Also es stimmt gar nicht. Genau, und mit den Leuten mit Behinderung, also wir haben schon immer gehabt, also es gibt auch die Leute mit Behinderung und ohne.
Solange es Menschen gibt, wird es auch Menschen mit Behinderung geben. Ja. Das ist einfach eine Lebensvielfalt, oder?
Ja, völlig.
Wie du eine Frau bist, wie ich ein Mann bin, wie so gibt es halt jetzt auch Menschen mit Behinderung. Aber würde dich das Thema auch in deinem Studium interessieren? Tangiert das Thema Behinderung auch dein Studium? Oder ist es einfach nur ein Fach gewesen, Inklusion?
Mal, also es interessiert mich schon. Ich meine, sonst würde ich das Fach auch nicht nehmen. Und wir haben an der Uni Zürich haben wir auch so verschiedene Lehrstühle und verschiedene Schwerpunkte. In meinem Studium habe ich jetzt, in meinem Master habe ich offiziellen Schwerpunkt Sozialpädagogik und Sozialisation. Und wir konzentrieren uns zum Beispiel auch so auf Familie, Kindheit, Jugend, ja, so ein bisschen Schule. Aber auch zum Beispiel Sonderpädagogik ist auch Sozialisation eigentlich. Also, wir haben auch separat zwei Lehrstühle jetzt für Sonderpädagogik, auch an der Uni. Und wir dann so ein bisschen, also, du kannst jetzt nicht irgendwie isoliert sagen, keine Ahnung, ich studiere jetzt nur Sozialpädagogik so. Ich tun auch so irgendwie überall etwas noch schauen, was alles hat. Und natürlich, das ist ein Teil von unserem Leben. Und das ist ein Teil von meinem Fach auch. Und es ist etwas, was ich für mich auch interessant finde. Also wie zum Beispiel, König, wenn ich zum Beispiel als Sozialpädagogin arbeite, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich auch mit den Leuten mit Behinderung arbeite. Das ist, ja.
Noch ein wichtiges Thema, das ich noch besprechen will. Was bedeutet dir oder wie wichtig ist dir Musik?
Musik? Ist schon wichtig. Ist schon wichtig.
Warum?
Weil Musik kann mir auch die Laune vermitteln, muss ich ehrlich sagen. Und hat auch meine Laune so ein bisschen unterstützt. Also ich sage jetzt, also im Beispiel, wenn ich zum Beispiel kann ich sehr happy bin, also sehr glücklich im Moment, und dann kann ich noch meine Kopfhörer nehmen und dann noch mega so, keine Ahnung, so happy Musik hören und dann bin ich noch happier und dann bin ich so ein bisschen im Mood, oder? Genau, wenn ich ein bisschen eher traurig bin, dann habe ich auch, oder wenn ich Ruhe brauche, dann höre ich auch so eher ruhigere Musik. Und dann hilft es mir auch, so ein bisschen abzugehen und so ein bisschen ruhiger zu werden, mich entspannen oder so. Genau. Aber es hat mir auch aufgefallen, dass ich eigentlich früher immer Musik gehört habe, wenn ich etwas gemacht habe, also während etwas zu machen. Und jetzt manchmal auch, es ist auch mega selten, aber ich kann zum Beispiel im Bett legen und Musik hören. Es ist mega selten, aber es ist auch etwas, wo du kannst so nur die Melodie geniessen.
Und Gitarre spielen?
Und Gitarre spielen ist auch etwas Cooles. Ich finde, das ist auch wie mein Hobby. Ich kann jetzt nicht offiziell sagen, dass ich irgendwie mega oft Gitarre spiele oder so. Aber das ist, ich habe es mega gern, wie es tönt, also wie Gitarre tönt, wenn du so auf Gitarre spielst. Es ist mega schön. Und das ist für mich auch, aber auch so wie, also wie Laune, wenn, also ich stelle mir vor, wenn ich zum Beispiel dann allein bin und etwas spiele und dann bin ich auch irgendwie im Mood.
Oder am Lagerfeuer.
Oder am Lagerfeuer, genau. Und dass du mit jemandem bist und dann kannst du zusammen etwas, König, so etwas teilen mit anderen Leuten. Es ist für mich auch über das.
Ja, wir wären fast am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch ein Segment, wo du mir Fragen stellen darfst, weil du kommst ja aus dem Journalismus. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage, die du so aus dem Stegreif mir fragen.
Ja, eigentlich würde ich mega gerne fragen. Also ich habe dich schon gefragt, aber mehr, also detailliert vielleicht, dass du mir vielleicht noch erzählen, wie... Du hast ja gesagt, du hast so 11 Sendungen von Paragraph jetzt gemacht, zusammen mit SRF. Wie war dann für dich die Erfahrung gewesen? Was genau hast du dann vielleicht am spannendsten gefunden? Du hast gesagt, ja, es war vielleicht auch ein bisschen anstrengend gewesen.
Es war sehr anstrengend. Aber auch sehr gut.
Sehr gut. Das war eine gute Erfahrung gewesen, anscheinend.
Nein, ich habe viel über mich gelernt, über Druck. Was auch psychischen Druck mit dem Körper macht. Ich habe auch gemerkt, dass auch Fehler dazugehören, um sich weiterzuentwickeln. Also ich habe jeden Tag eine Sendung gemacht und wenn ich einmal einen Versprecher hatte, so, oder das Blackout, musste ich einfach weitermachen. Und ich konnte auch nicht lange studieren, sondern morgen war schon die neue Sendung. Also ich habe wie müssen abputzen und wieder neu machen. Und so lernst du auch, dass jedes Problem im Leben auch morgen gar kein Problem mehr ist, sondern du musst schon wieder parat sein für das neue Problem, das kommt. Also du merkst wie schnell auch gewisse Sachen, die du denkst im Kopf, gar nicht so sind, wie sie sind, sondern du im Kopf erst die Schwere erzeugst. Weil das geht immer so schnell im Fernsehen, dass du dich gar nicht kannst, hätte ich und sollte ich und so, sondern nein, machst einfach am nächsten Tag, machst es besser und dann gehst du so an, wie du dich immer selber abschlägst und sagst, sondern nein, du musst einfach wieder am nächsten Tag anstehen. Besser machen als gestern.
Das finde ich jetzt so gut.
Und was ich auch gemerkt habe, fordern fördert auch. Also man hat immer das Gefühl, ja, angenehm durchs Leben hilft. Nein, manchmal musst du auch ein bisschen Druck haben. Es kommt immer darauf an, wie viel Druck. Aber Druck hilft. Um auch sich gut zu fühlen. Nur immer daheim am Fernsehen schauen, das kann sehr depressiv machen. Und dort habe ich einfach gewusst, ich muss jeden Tag auch funktionieren und habe auch Freude gehabt. Was ich jetzt auch ein bisschen merke, ist so, ich muss mich an eine neue Rolle gewöhnen, so Thema Vorbildfunktion. Also viele Leute wenden es auch und ich sehe es auch, mich als Vorbild. Und das muss, an diese Situation muss ich mich auch gewöhnen, weil irgendwo durch bin ich auch eine Privatperson. Und manchmal stimmt das, was draussen ist, die Person, manchmal auch nicht mit der Person, die jetzt mit dir da sitzt. Und die zwei Personen miteinander zu verschmelzen, dann bin ich jetzt ein bisschen dran. Dass ich gleich mich selber darf sein, aber ich weiss, welche Verantwortung ich gegen aussen auch habe.
Es ist noch spannend. Darf ich noch fragen? Du hast gesagt, so Vorbild. Also, wann hast du dann? Du hast ja schon einen YouTube-Kanal zum Beispiel seit langem.
Ja.
Also, hast schon mehrere Interviews gemacht. Hast du jetzt das Gefühl gehabt, du bist jetzt Vorbild für die anderen seit wann denn? Und was ist dann passiert? Also, SRF?
Ich muss sagen, YouTube bin ich so kein Typ gewesen. Also, wenn man mich gesucht hat, hat man mich gefunden. Mhm. Aber jetzt ist bei der Spotlight, durchs Fernsehen. Jetzt kann, oder wenn man so gehört hat, jede Sendung hat etwa 40.000 bis 50.000 Menschen pro Tag gesehen. Das erreiche ich auf YouTube nie. Nie und nimmer. Und jetzt hat auch jeder ein Bild von mir. Von den Leuten, die es gesehen haben. Mhm. Und dann merkst du einfach, dass die Erwartungen oder das Bild von den Leuten anders geworden sind über mich. Nicht negativ, aber die Erwartungshaltung ist eine andere. Also, dass ich immer der Lustige bin und immer Energie geladen. Und das bin ich auch viel, aber nicht immer.
Ja, sicher, ja.
Und an das muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. So. Und dass halt immer nach meiner Meinung jetzt halt auch gefragt wird. Und ich habe einfach gemerkt, dass man am besten und am ehrlichsten daraus kommt, wenn man transparent ist. Also wenn man sagt, du, da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung, wieder irgendwie wollen, ja, vielleicht und so. Nein, einfach sagen, ja oder nein oder wie es halt so ist, weil das ist real. Das andere sind so Floskeln. Und ich habe einfach gemerkt, wenn du real bist, wenn du echt bist, kannst du auch alles sagen. Dann nimmt es dir auch niemand krumm. Weil, dass du allen gefällst, das schaffst du eh nicht. Also darum kannst du gerade echt sein. So.
So spannend. Wirklich danke, dass du mit mir
erzählt hast. Ja, kein Problem. Ich danke dir und ich hoffe, dir hat es auch gefallen, Luisa. Und ich glaube, wir sehen uns nicht das letzte Mal. Danke vielmals.
Ich glaube auch. Danke vielmals.